Guten Morgen miteinander. Also ich bin kein FCB-Fan in dem Sinn, weil ich bin ja eigentlich in meiner Jugend immer komplett unsportlich gewesen. Darum habe ich mich wenig für Sport interessiert. Ich habe so eine Miniserie für so die Sommerzeit geplant mit zwei Geschichten aus dem Buch Josua. Bevor wir dann im Herbst ja dann eine neue Serie starten, die ja hier auch auf den Slides drauf ist, Vorbilder mit Wert, wertvolle Vorbilder, das wird uns dann eine Zeit begleiten. Aber jetzt die zwei Geschichten aus dem Buch Josua, wo wir so ein bisschen die Sommerzeit noch anschauen. Ja, so Tattoo ist ja etwas, wenn der René so ein bisschen Rückblick gemacht hat, Nostalgie, wo man früher praktisch nicht kennt hat. Aber heute ist Tattoo etwas, das komplett im Moden ist. Praktisch jeder ist tätowiert und es ist ein richtiges Mittel, seinen Körper zu einem Kunstwerk zu machen. Und so ein Tattoo, das hat eigentlich immer so ein bisschen eine Aufgabe, im eigentlichen Sinn, dass es ein Kennzeichen ist. Es ist ein Kennzeichen, zum Beispiel zu welchem Stamm das du gehörst, oder von der Stammeszugehörigkeit, oder eben zu welchem Stamm von Fans das du gehörst, tätowieren sich die Leute auf. Andere tätowieren sich natürlich die Gangzugehörigkeit auf, in welcher Gruppe das dabei bist. Andere, und das ist eigentlich so ein bisschen eher das Bekannte von früher noch, von den Seemannen, oder? Die tätowieren sich auf, wem ihr Herz gehört. Und andere wiederum, die tätowieren sich den Geburtstag von ihren Kindern auf. Und das ist eigentlich immer etwas, das ein Kennzeichen ist. Und es ist so, dass die Juden, das Volk Israel, denen ist es verboten gewesen, sich tätowieren zu lassen. Aber interessanterweise haben sie eben gleich so ein Kennzeichen gehabt, ein Kennzeichen, ein äußeres Zeichen, und das war Beschneidung. Ein Kennzeichen, wo man eben die Nachkommen von Abraham erkannt hat. Man hat die erkannt, die zum Volk Israel gehört haben. Man hat erkannt, wer zu Gott gehört. Und die Beschneidung, die geht ja auf Abraham zurück. Gott hat dem Abraham Beschneidung geboten als Zeichen von dem Bund, den er mit ihm geschlossen hat. Und in einem Bund, das ist etwas, wo etwas geregelt wird. Und normalerweise wird in einem Bund geregelt, wer zu wem gehört. Zum Beispiel klassischerweise in einem Ehebund. Wer gehört zusammen? In einem Völkerbund, in einem militärischen Bund, der NATO zum Beispiel, heisst, wer gehört zusammen? Oder auch in einem Handelsbund, wie es ja eigentlich die EU ist. In einem Bund wird geklärt, wer gehört zu wem. Und der Bund, wo der Abraham oder Gott mit dem Abraham geschlossen hat, da hat Gott gesagt, wir zwei gehören zusammen. Du und ich, wir gehören zusammen. Und weil wir zusammengehören, segne ich dir mit Nachkommen. Und weil wir zusammengehören, schenke ich dir ein Land, wo Milch und Honig fliessen wird. Und weil wir zusammengehören, stehst du und deine Nachkommen unter meinem Schutz. Denn du und ich, wir gehören zusammen. Und das gilt für dich und das gilt auch für deine Nachkommen. Und weil wir zusammengehören, und in diesem Bund miteinander sein, da habe ich Erwartungen an euch, dass ihr meine Gebote befolgt, dass ihr mir treu seid und dass ihr mich als einzigen Gott anbeten dürft. Wo Gott mit dem Abraham den Bund geschlossen hat, da haben sie klar zum Ausdruck gebracht, wir gehören zusammen. Du und ich, wir gehören zusammen. Und ein äußeres Zeichen für diesen Bund ist die Beschneidung. Und alle Nachkommen von Abraham haben sich beschneiden lassen. Das ganze Volk, das in Ägypten gelebt hat, hat sich beschneiden lassen. Aber als sie in der Wüstenwanderung waren, ausgezogen waren, haben sie sich nicht mehr beschneiden lassen. Und warum? Das weiss man eigentlich nicht so ganz genau, dass sie es in dieser Zeit nicht gemacht haben, was ja ein bisschen speziell ist. Aber interessanterweise ist das Erste, was sie gemacht haben, nach der Wüstenwanderung, im verheißenen Land, wo sie angekommen sind, war die Beschneidung. Und das lese ich euch jetzt vor. Und ich lese euch das vor aus einem Mix, aus Hoffnung für alle und Luther, weil einfach gewisse Passagen ein bisschen ausdrucksvoller sind beim Luther. Und darum habe ich es hier auch so zusammen kopiert auf einen Zettel. Ich lese euch von Vers 1 an, 50 Kapitel, Josua. Die Amoriter westlich des Jordans und die Kanaaniter am Mittelmeer hörten, dass Gott den Jordan aufgestaut hatte, damit die Israeliten ans andere Ufer gelangen konnten. Da fuhr ihnen der Schreck in die Glieder und sie waren vor Angst wie gelähmt. Zu dieser Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und beschneide die Israeliten wie schon früher. Josua tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Am Hüger Aralot wurden die Israeliten beschnitten. Denn als das Volk Ägypten verließ, waren noch alle männlichen Israeliten beschnitten gewesen. Doch inzwischen lebte niemand mehr, der damals im wehrfähigen Alter gewesen war. Gott hatte ihnen geschworen: Weil ihr nicht auf mich gehört habt, werdet ihr das reiche Land niemals sehen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Israel musste deshalb 40 Jahre in der Wüste verbringen, bis von dieser ersten Generation keiner mehr lebte. Während die Israeliten die Wüste durchzogen, hatten sie ihre neugeborenen Söhne nicht beschneiden lassen. Nun aber wurden alle männlichen Nachkommen, die der Herr dem Volk in dieser Zeit geschenkt hatte, beschnitten. Das Volk blieb einige Zeit an seinem Lagerplatz, bis die Wunden der Beschnittenen verheilt waren. Da sprach der Herr zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt, und diese Stätte wurde Gilgal genannt bis auf diesen Tag. Bei Gilgal in der Ebene von Jericho feierten die Israeliten am 14. Tag des ersten Monats abends das Passa. Am nächsten Tag aßen sie zum ersten Mal etwas aus ihrem neuen Land, Brot, das ohne Sauerteig gebacken war, und geröstetes Getreide. Und genau an diesem ersten Tag nach dem Passa, an dem sie etwas vom Ertrag des Landes gegessen hatten, blieb das Manna aus. Von nun an ernährten sich die Israeliten nicht mehr vom Manna, sondern vom Ertrag des Landes Kanaan. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und ich bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. An dieser Geschichte ist interessant, das Erste, was das Volk gemacht hat oder machen hat sollen, sich beschneiden zu lassen. Das Erste, was das Volk gemacht hat, nachdem sie den Jordan überquert haben, ist nicht, dass sie den Lagerplatz gesichert haben, den Durchzug durch den Jordan gefeiert und zelebriert haben, Verpflegungsmöglichkeiten geschaut haben oder die Landnahme so organisiert haben, wie man das am besten macht. Als Erstes hat das ganze Volk sich beschneiden lassen. Text heisst zwar nur Mannen, aber für unsere Zeit gilt das für alle. Und das klingt ja im ersten Moment ganz harmlos. Aber im Grunde genommen ist es eine komplett verrückte Sache, wenn man sich das eigentlich vorstellt. Jetzt steht im Text explizit, dass die Finden gesehen sind und die Einwohner im Land wie gelähmt vor Angst. Und die Gunst von der Stunde hat man doch nutzen. Und jetzt machen sich die Männer kampfunfähig. Die Beschneidung mit steinernen Messern, also könnt ihr euch das vorstellen. Also das war schmerzhaft gewesen. Das musste verheilen, steht sogar im Text drin. Und in dieser Zeit haben die Finden wieder Mut fassen können. Und in dieser Zeit war das Volk völlig wehrlos gewesen. Also der Josua hat eigentlich alle Vorteile aus der Hand gegeben. Was ja völlig verrückt ist. Aber Gott hat es wollen.
Gott hat es so wollen. Weil er als allererstes wollte die Frage klären, bevor man ins Land einzieht, in das Verheißene. Wer gehört zu wem? Zu wem gehörst du? Weil das war die entscheidende Frage bei der Einnahme von diesem verheißenen Land. Und diese Frage stellt sich ja auch in unserem Leben. Zu wem gehörst du? Ist ja eigentlich die entscheidende Frage, wenn es darum geht, geistliches Land einzunehmen. Was uns ja auch verheißen ist. Geistliches Land. Sein geistlichen Besitz in Anspruch zu nehmen. In der Identität zu leben, die uns Gott schenkt. Wenn es darum geht, ein Kind Gottes zu sein, ein Leben mit Gott zu führen, im Glauben zu wachsen, seine Geistesgaben zu entdecken und auszuleben, die Freude vom ewigen Leben in sich zu tragen, dann ist die entscheidende Frage, zu wem gehörst du? Zu wem gehörst du? Und genau diese Frage wird ja auch in der Geschichte explizit so gefragt, oder? Wo der Josua dem Herr, dem Fürst über das Herr, ihn fragt, gehörst du zu uns oder zu unseren Finden? Und er gibt da eigentlich nicht eine klare Antwort. Die Person, wo man davon ausgeht, dass der Fürst über Gottes Herr eben sogar Jesus selber war. Und er sagt, ich gehöre nicht zu den Finden, sondern ich bin jetzt gekommen, zu euch, um euch zu helfen. Also eigentlich hat er gesagt, ich gehöre zu euch. Und natürlich gleichzeitig stellt ja Gott in diesem Text Gegenfrage. Nicht so direkt, aber indirekt mit dieser Beschneidung. Da fragt er eigentlich, wollt ihr den Bund, den ich mit Abraham geschlossen habe, erneuern? Wollt ihr zu Gottes Volk gehören? Wollt ihr zu mir gehören? Und mit der Beschneidung sagt das Volk ja dazu, in einer symbolischen Handlung mit einem äußeren Zeichen. Und nachdem die Frage geklärt war, zu wem gehörst du? Hat Gott sie ins Land geführt? Haben sie Jericho erobert durch ein Wunder, das Gott da hat? Und hat das Volk das Land, das verheißene Land, können in Besitz nehmen. Aber zuerst muss klar sein, zu wem gehörst du? Und ich glaube, das ist auch so, wenn es darum geht, eben im geistlichen Sinn Land einzunehmen. Das geistliche, verheißene Land einzunehmen. Die Frage ist, zu wem gehörst du? Und darum stelle ich diese Frage heute Morgen konkret dir. Zu wem gehörst du? Und die Frage, die stellt sich ja nicht nur heute Morgen hier in dieser Kapelle, sondern die stellt sich ja jeden Morgen neu, an jedem neuen Tag. Zu wem gehörst du? Stellt sich im Alltag die Frage. Wenn Versuchungen kommen, zu wem gehörst du? Wenn deine Werte hinterfragt werden und momentan werden unsere Werte fundamental hinterfragt, zu wem gehörst du? Wenn deine Treue getestet wird zum Beispiel. Wenn das Vertrauen auf Gott auf die Probe gestellt wird oder wenn du direkt angesprochen wirst und dich einer herausfordert, zu wem gehörst du? Bist du auch einer von diesen Frommen, die irgendwie durchgeknallt sind, oder? Zu wem gehörst du? Zu wem gehörst du, wenn der Rest der Gesellschaft andere Meinung hat? Oder wenn du unter Freunden unterwegs bist, die ein völlig anderes Leben führen? Und ich bin ja in der Sommerferie auch wieder ein bisschen Leute besuchen und auch aus meiner Vergangenheit, einen alten Arbeitskollegen. Und dann stellt sich die Frage automatisch. Du merkst, da ist irgendwie ein bisschen etwas anders. Wir haben nicht die gleiche Basis, auch wenn man Freundschaft hat. Und in gewissen Momenten kommt die Frage auf, zu wem gehörst du? Was machst du mit und was nicht? Im Alltag kommt immer wieder die Frage auf, zu wem gehörst du? Und es fragt sich dann natürlich auch, wem gehört dein Herz? Und ist dir klar, wem dein Herz gehört? Ist deinen Mitmenschen klar, wem dein Herz gehört? Tätowieren lassen wir uns ja normalerweise nicht. Oder ist Gott klar, wem dein Herz gehört? Und ich glaube, das ist nicht immer ganz so eindeutig zu beantworten. Vielleicht weiss man es einmal nicht so recht. Kann man auch so ein bisschen fragen. Aber eins wenn man einmal unsicher ist, eins ist klar. Gottes Herz gehört dir. Und das ist schon mal schön. Dir gehört Gottes Herz. Dir gehört Gottes Liebe und Treue. Dir gehört Gottes Gnade und Güte. Dir gehört Gottes Erbarmen und Fürsorge. Und dir gehört Gottes Segen. Gottes Herz gehört dir. Das ist etwas, was fundamental klar ist. Die Frage ist einfach, wem gehört dein Herz? Und ich glaube, diese Frage, die stellt uns Gott immer wieder. Und er fragt ja nicht nur, gehört ein kleiner Bereich von deinem Herz auch noch mehr? Gehört ein Teil von deinem Herz mehr? Gehört vielleicht dein halbes Herz mehr? Oder vielleicht drei Viertel von deinem Herz mehr? Oder fast dein ganzes Herz mehr? Sondern er fragt, gehört dein ganzes Herz mehr? Gehört dein ungeteiltes Herz mehr? Denn nur mit einem ungeteilten Herz kann man ganz bei Gott sein. Mit einem halben Herz funktioniert das nicht. Und das ist nicht eine Behauptung, die ich aufstelle, sondern das hat Jesus selbst gesagt. Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Sagt Jesus selber. Mit halbem Herzen kann man mich nicht ganz lieben, weil es wird immer ein Teil etwas anderes lieben. Und man kann mich nicht bedingungslos anbeten, weil ein Teil vom Herz wird immer noch etwas anderes anbeten. Und man kann mir nicht ganz treu sein, weil irgendwo noch immer ein Teil vom Herz ist mir immer ein bisschen untreu. Und man kann nicht ganz Gott dienen, weil man sich immer mit einem Teil vom Herz selber verwirklichen will. Und genau das ist in der Geschichte vom Volk Israel passiert. Volk Israel ist ein Paradebeispiel für ein Volk mit einem geteilten Herz. Sie haben immer so ein bisschen halbherzig zu Gott gehört. Und darum sind sie halbherzig aus Ägypten ausgezogen und haben bei den ersten Widerständen immer wollen umkehren. Oder sie haben den Bund mit Gott geschlossen am Berg Sinai und haben immer wieder sind sie abgefallen und haben etwas anderes angebetet. Kurz nach dem Bundesschluss das goldene Kalb. Oder sie sind in der Wüste geführt worden und Gott hat sie versorgt. Und sie haben immer wieder gemurrt und sind unzufrieden gewesen und haben einen Aufstand vorbereitet. Oder auch beim Einnehmen vom Land, beim ersten Mal, wo sie das Land einnehmen konnten, das Verheißene, sind sie nur halbherzig vorgegangen dabei. Und sie haben es nicht einnehmen können. Das Volk Israel war eigentlich immer halbherzig unterwegs gewesen. Und hat halbherzig den Bund mit Gott geschlossen gehabt. Und ein Teil von ihrem Herz war schon bei Gott gewesen. Aber ein Teil war immer bei den Fleischtöpfen in Ägypten gewesen, bei den Götzen von anderen Völkern, bei der Hilfe durch weltliche Herrscher, wo sie immer wieder Bündnis geschlossen haben, beim Lebensstil von den umliegenden Völker. Und das Traurige war, so haben sie das verheißene Land nicht einnehmen können, oder sie haben es auf Dauer nicht bewohnen. Und darum hat Gott sie aufgefordert, ihr ganzes Herz ihm zu geben und ihr Herz beschneiden zu lassen. Hier in diesem Text im 5. Mose, so beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Denn äußerlich haben sie zu Gott gehört, aber innerlich ist ihr Herz eben Teil gewesen. Und darum hat Gott sie aufgefordert, ihr Herz zu beschneiden, damit sie ein ungeteiltes Herz haben. Ein Herz, das auf Gott hört. Ein Herz, das von ganzem Herzen dankbar ist und Gott liebt. Von ganzem Herzen nachfolgt und ihm dient und von ganzem Herzen treu ist und arbeitet. Und so ein Herz, das wünscht sich Gott von uns. Und ich glaube, so ein Herz braucht es, wenn man möchte, geistliches Land einnehmen und in seiner ganzen Fülle das Land auszukosten. Und darum stellt sich die Frage, und ich glaube, wir alle wollen ja geistliches Land einnehmen. Wir alle wollen in unserer Identität, die wir in Jesus haben, wachsen. Und da stellt sich die Frage, hast du so ein ungeteiltes Herz? Und wenn du das hast oder nicht hast, möchtest du dein Herz beschneiden? Und sein Herz beschneiden, so wie Jesus das, oder im 5. Mose, dass er so steht, das heisst, Sachen abhauen. Das ist ganz einfach, beschneiden macht man ja mit einem Messer. Und das heisst, Sachen abschneiden. Ein beschnittenes Herz haben, ein ungeteiltes Herz haben, Sachen abschneiden. Zum Beispiel Schuld und Sünde. Du kannst nicht ganz Gott gehören und versteckte Sünde pflegen. Oder Verantwortung für Sachen, die du gemacht hast und verbockt hast, einfach abschieben und anderen in die Schuhe schieben. Das funktioniert nicht. Versagen einfach abzustreiten, schön zu reden. Man muss die Sache zu Gott bringen, bei ihm ablegen und so sein Herz beschneiden. Und man muss auch Sachen abhauen, die einem nicht gut tun. Und Jesus hat gesagt, man soll das abhauen, was einem zur Sünde verführt. Und er hat da wieder einmal ganz krasse Worte genommen. Er hat gesagt, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Also ganz eine krasse Aussage. Und es ist ja logisch, wir müssen nicht Hände und Augen abhauen, das müssen wir alles nicht, sondern die Sachen, die uns verführen. Verhalten und Denken, wo Gott Sünde nennt. Neid, Missgunst, Gier, Gitz, unreine Gedanken und egoistisches Verhalten. All das hindert, ganz zu Gott zu gehören. Und darum sagt Gott, beschneid dein Herz, und hau das ab. Oder Ungeduld ist etwas, was einem hindert, ganz zu Gott zu gehören. Denn wenn man ungeduldig ist, dann verleitet das immer zu Lösungen, die man selber ausgedacht hat. Das ist der Abraham auch ein Beispiel. Abkürzungen zu nehmen, eigene Wege gehen. Ungeduld verführt uns, dass man eigene Wege geht. Und man muss Geduld lernen, wenn man ein beschnittenes Herz haben will. Und das hat das Volk Israel auch müssen. Jetzt sind die in diesem verheißenen Land angekommen und über den Jordan und ein Wunder erlebt. Und jetzt wäre das Natürlichste von der Welt gewesen, loszustürmen nach Jericho und alles in Besitz nehmen. Und sie haben sich müssen beschneiden. Und haben müssen eine Pause einlegen. Und haben müssen Geduld lernen. Und ich glaube, das gibt es einmal in unserem Leben auch. Dass man muss Geduld lernen. Lernen warten. Auf Gott warten, auf sein Eingreifen. Und darum, für ein ungeteiltes Herz, muss man einmal ungeduld einfach abschneiden. Oder eben auch Eigensinn und Ungehorsam. Eigensinn und Ungehorsam, das ist so etwas, was einem hindert, dass man das Herz ganz Gott geben kann. Und darum hat eben der Mose gesagt, beschneidet eure Herzen und sind hinfort nicht mehr halsstarrig. Halsstarrig bedeutet, eigensinnig zu sein und eben seine eigenen Wege gehen, seine eigenen Willen durchsetzen, seine eigenen Pläne verwirklichen und Träume entstehen und nicht nach Gott fragen. Eigensinnige Menschen, die machen ihr eigenes Ding. Die machen eine Laienbande, oder? Die brauchen niemanden. Die wollen eigentlich nicht zu jemandem gehören. Die kann man nicht so richtig einbinden in eine Gruppe oder in einem Team führen. Die büchsen immer aus. Eigensinnige Menschen, die gehören eigentlich zu niemandem. Das sind Freelancer. Aber schwierig bei Gott, er will das eigentlich nicht, sondern er möchte, dass wir ganz ihm gehören. Und darum muss man am Eigensinn abhauen. Auch wenn man ihn noch so gerne pflegen möchte. Und ich gehöre jetzt zu den eigensinnigen Typen, oder? Also von dem weiss ich, von was ich schwätze. Oder Untreue, die man vielleicht abhauen muss. Wenn du zu jemandem gehören möchtest, dann ist Treue die Voraussetzung Nummer eins. Das ist ja der Klassiker, oder? Wenn man auch heute, wo alle sich so, wie soll ich sagen, weltoffen und beziehungsoffen geben und so. Aber wenn man fragt, was ist dir für eine Beziehung wichtig, dann ist es eigentlich immer Treue. Sagt dir jeder, oder in all meinen Treuegesprächen ist das immer Nummer eins gewesen. Und das sagen alle. Selbst wenn sie noch die untreuesten Hageln sind, oder? Sagen sie, das ist mir etwas wichtig, oder? Treue ist einfach eine Grundvoraussetzung für eine Beziehung zwischen Menschen, auch in einer Beziehung, in einem Geschäft auch, oder? Auf Dauer. Darum verlangt auch Gott Treue. Und Untreue ist etwas, das man ab und zu muss abhauen muss. Und ein anderes, das man abhauen muss, ist Unglauben. Unglauben ist auch etwas, das man abhauen muss. Denn man kann nicht zu Gott gehören mit ungeteiltem Herz und ihm nicht vertrauen. Das funktioniert nicht. Darum steht im Hebräer, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ohne Glauben kann man nicht zu Gott kommen. Kann man nicht Gott gefallen. Kann man nicht ganz Gott gehören. Wenn du Gott nicht ganz vertraust, dann ist immer etwas zwischen dir und Gott. Immer irgendwie ein Zweifel vorhanden, der umwabert. Ein Misstrauen, dass es vielleicht doch nicht so gut meint. Oder eine Skepsis, ob er das überhaupt kann und will und so. Das steht immer irgendwie zwischen dir und Gott. Wenn du ein ungeteiltes Herz haben willst, wo Gott gehört, dann musst du Unglauben abhauen. Und ich glaube, etwas, was man auch noch abhauen muss, ist die Herrschaft über sein Leben. Gehört auch zu den Sachen, die man beschneiden muss. Denn man kann nicht ganz Gott gehören und über sein eigenes Leben uneingeschränkt herrschen. Du kannst nicht über dein Leben, dein Schicksal, deine Beziehungen, deinen Besitz, deine Zeit, deine Zukunft ganz allein herrschen und ganz Gott gehören. Wenn du ganz zu Gott gehören willst, dann ist dein Leben, dein Besitz, deine Zeit, deine Gaben etwas, wo du unter Gottes Herrschaft stellen musst. Wenn du ganz zu Gott gehören möchtest, musst du die Herrschaft von ihm über dein Leben anerkennen. Und das macht ein beschnittenes Herz aus. Und ein beschnittenes Herz ist die Voraussetzung, um geistliches Land in seiner ganzen Fülle einzunehmen. Es ist die Voraussetzung, um in dieser Identität zu leben, die Gott dir schenken möchte. Und darum brauchst du ein beschnittenes Herz, um die Fülle zu erleben, die Gott dir schenken möchte. Zum Durchbruch erleben im geistlichen Leben. Dein Potenzial von deinen Gaben zu entfalten. Tiefe von Gottes Gnade so richtig auszuschöpfen. Und Breite von Gottes Fürsorge zu erleben. Und dass dein Charakter und deine Person kann blühen und so eine Person sein, die Gott sich vorgestellt hat für dich und dein Leben und dein Umfeld. Ich glaube, um geistliches Land, wenn ich es jetzt beschrieben habe, einzunehmen, braucht es ein beschnittenes Herz. Und alle biblischen Figuren, die so Land eingenommen haben und Identität angenommen haben in Gott und in Jesus, das sind eigentlich Leute mit beschnittenem Herz. Der Abraham war so ein, der Mose war so ein, der Josua war so ein, der Rahab war so ein, der David war so jemand, der Paulus war so jemand. Alle hatten ein beschnittenes Herz. Ein beschnittenes Herz, das voll Liebe war. Für Gott und für die Mitmenschen. Das unerschütterlich treu war. Unerschrocken im Gehorsam. Demütig im Dienen, geduldig unter Druck, vertrauensvoll in Herausforderungen, grosszügig im Gehen, rein im Denken, ehrlich im Umgang. Ein beschnittenes Herz gehört ganz Gott. Und ein beschnittenes Herz betet immer an. Ein beschnittenes Herz endet in der Anbetung. Anbetung ist eine Form von Beschneidung, wo man sagt, Jesus, ich gehöre ganz dir. Ich bete dich an. Dir gehört alles, was ich bin und habe und was ich kann. Dir gehört mein ganzes Herz. Und wo Menschen das tun, ein ungeteiltes Herz haben und Gott anbeten, stehen sie auf heiligem Boden. Ich lese da nochmal aus dem Josua. Vers 14, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Nachdem sie sich beschnitten haben, und der Fürst ihm begegnet ist, hat Josua anbetet. Der Herr von der Herrscharen sagt zu ihm, du stehst auf heiligem Boden. Und das möchte ich mit euch auch machen. Ich möchte mit euch heute Morgen auf heiligen Boden treten. Auf heiligen Boden trittst du in der Anbetung. Oder auf heiligen Boden trittst du, wenn wir es oben mal miteinander feiern. Weil es ein heiliger Moment ist. Und wir an das denken, an das zentralste Ereignis der Heilsgeschichte, wo Jesus uns befreit hat. Und als Einleitung zu dem Obermahl und zu dieser Anbetungszeit möchte ich nochmal den Text lesen aus dem Josua 5, 8 bis 10. Das Volk blieb einige Zeit an seinem Lagerplatz, bis die Wunden der Beschnittenen verheilt waren. Da sprach der Herr zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und diese Stätte wurde Gilgal genannt bis auf diesen Tag. Bei Gilgal in der Ebene von Jericho feierten die Israeliten am 14. Tag des ersten Monats abends das Passafest. Nachdem sie ihre Herzen beschnitten hatten, haben sie das Passa gefeiert. Und in dem Passa haben sie sich daran erinnert, dass die Schande von Ägypten von ihnen abgewälzt worden ist. Und wir wollen jetzt auch Passa feiern. Und unser Passa ist das Obermahl. Und im Obermahl feiern wir eben auch gemeinsam, dass die Schande von Ägypten von uns abgewälzt worden ist. Dass Jesus die Schuld von uns weggenommen hat. Dass er dort, wo wir ungeduldig sind, das auf sich nimmt. Wo wir eigensinnig sind und unsere eigenen Wege gehen. Wo wir ungehorsam sind. Wo wir selber regenten. Dass wir das alles können ihm anlegen und er wälzt das ab, weil er die Schuld auf sich genommen hat. Und er der Erlöser und der Retter der Welt ist. Wir dürfen befreit sein und ohne Schande leben in unserer Identität als Christen. Wir dürfen geistliches Land einnehmen, ohne beschämt zu sein. Durch das Geschenk von Jesus Christus. Und ich lade jeden ein, der ein beschnittenes Herz hat und sein Herz Jesus gegeben hat, mit uns jetzt das Obermahl zu feiern. Und wir feiern das Obermahl heute so, wie wir es gemacht haben, bevor so die grossen Corona-Einschränkungen gekommen sind, wir gehen es wieder durchdrehen. Wir gehen zuerst das Brot, allerdings nicht durchdrehen, sondern wir gehen es einfach rein in drehen. Also die nehmen euch ein Möckli und das Kelchli einfach drab, aber wir gehen es euch rein. Und wir steigen nachher einsteigen in eine Zeit vom Lobpreis, wo wir Gott anbeten und eben auf heiligen Boden treten. Und jeder von euch kann Gott mit Gott reden im Lobpreis und ihm sein Herz anlegen. Und es ist auch die Möglichkeit, wenn du vielleicht, es ist nicht die Möglichkeit, sich tätowieren zu lassen, aber es ist so, dass die Möglichkeit da ist, für sich beten zu lassen. Und du ein Zeichen willst setzen vielleicht oder irgendetwas ablegen oder irgendein Segen möchtest empfangen von jemandem, dann sind Personen im hinteren Teil, im Foyer, bereit, mit dir auch zu beten. Bevor wir jetzt den austeilen, möchte ich Jesus einfach noch danken. Ja, Jesus, ich danke dir, dass in dem Mahl, wo wir jetzt feiern, in dem Obermahl, ganz klar zum Ausdruck kommt, dass dein Herz uns gehört. Dass deine Liebe und Gnade und deine Fürsorge und dein Segen mit uns ist und dass du das auf uns legst. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich einfach auch, du siehst, wo unsere Herzen einmal ungeteilt sind und bis zu einem gewissen Grad sind sie ja das immer. Ich bitte dich, dass du uns vergisst und dass du unsere Herzen mit deiner Liebe füllst für dich. Begegne du uns in deiner ja, ganze Fülle, jetzt auch in dieser Zeit, wo wir das Obermahl feiern und dann die anbeten dürfen. Amen.